Es war mal ein junger Mann, der sich mit einer jungen Frau eine Zeit lang getroffen hat. Doch er war sich unsicher, ob er sie heiraten sollte, weil sie ihn nicht glücklich machte. Jemand führte mit ihm Gespräch und fragte ihn, warum denn nicht? In dem Gespräch wurde es klar, dass er eigentlich einen Goldfisch wollte. Einen hübschen Fisch mit einem langen Schwanz. Ein Goldfisch sieht nur schön aus und verlangt keine Kommunikation. Er fragt nicht, wie dein Tag war und erwartet auch nicht, dass du ihm zuhörst. Dieser junge Mann hatte eine grundlegende Fehlannahme. Er glaubte, dass die Welt existierte, um seine Bedürfnisse zu stillen. Heute wollen wir uns das Thema der Ehe anschauen. Das Geschenk der Ehe. Ich muss zugestehen, ich bin zu dieser Predigt gezwungen worden. Am Montag trafen wir uns als Älteste und sie meinten, dass ich predigen sollte und diese Predigt über die Ehe. Ich war mir ein bisschen unsicher, aber so viel freie Wahl hatte ich nicht. Ich durfte in den letzten Monaten für 2 Hochzeiten einiges vorbereiten und studieren zu diesem Thema. Und ich war echt begeistert davon und bin immer noch echt begeistert, wie klar und deutlich doch die Bibel zu diesem Thema spricht. Und das Besondere war, dass ich auch gesehen habe, wie viel ich noch zu lernen habe. Ich spreche zu euch heute also nicht einer, der viele, viele Jahre Ehe hinter sich hat, sondern ich möchte mit euch heute die klaren und die einfachen Wahrheiten aus dem Wort Gottes zum Thema der Ehe anschauen. Und ich möchte euch in diesem Gottesdienst wirklich davon überzeugen, dass Ehe ein Geschenk Gottes ist. Und dazu wollen wir in das erste Buch der Bibel einsteigen, ins 1. Mose. 1. Mose 1 beschreibt uns, wie Gott in 6 Tagen die ganze Schöpfung geschaffen hat. Und Kapitel 2 beschreibt nochmal die Schöpfung. Warum? Es ist sozusagen ein Zoom-in, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Wie er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und wir wollen uns heute anschauen, dass die Ehe ein Geschenk Gottes ist. Die Ehe ist natürlich viel, viel mehr als nur ein schöner Goldfisch. Heute wollen wir entdecken, worum es bei der Ehe wirklich geht. Dazu wollen wir uns anschauen, dass die Ehe ein notwendiges Geschenk Gottes ist. Dann werden wir uns anschauen, dass die Ehe ein schönes Geschenk Gottes ist. Und drittens werden wir uns anschauen, dass die Ehe ein gutes Geschenk Gottes ist. Und vielleicht fragst du dich, ich habe schon mal diese Gliederung bei irgendeiner Hochzeit gehört. Da hast du recht. Und wenn du diese Predigt gehört hast, dann will ich dich gerade ermutigen und dich fragen, was hast du davon schon angewendet? Jetzt hast du die Möglichkeit, nochmal die Predigt im groben Zügen zu hören und dir Notizen zu machen, was will ich denn ganz spezifisch in meinem Leben verändern? Welche Schritte muss ich denn jetzt eigentlich gehen? Und wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, will ich dich ermutigen, zuzuhören, weil wir werden die grundlegenden Wahrheiten über die Ehe uns anschauen. Und bevor wir starten, will ich euch nochmal fragen, stimmt ihr mir zu, dass die Ehe ein Geschenk Gottes ist? Ein paar sagen, ja, es gibt nichts Schöneres. Es waren Frischverheiratete und Langverheiratete dabei, das freut mich. Andere würden sagen, naja, früher habe ich gedacht, dass es ein Geschenk ist. Jetzt weiß ich es, ist ein Gefängnis, kein Geschenk. Andere wiederum würden vielleicht sagen, naja, warum sollte man eigentlich heiraten? Man kann doch einfach zusammenleben. Warum diesen komplizierten Stress mit Heiraten, Hochzeit und all dem drumherum? Manchmal denken wir, dass Gottes Geschenke nur Spielzeuge sind. Dass Gott uns Spielzeuge schenkt für unser Vergnügen. Aber das ist nicht, was für Geschenke Gott macht. Gott schenkt uns nicht Spielzeuge, sondern Werkzeuge. Werkzeuge, mit denen wir unseren Auftrag erfüllen können. Und so ist es, was wir uns heute anschauen wollen. Gott gibt uns ein notwendiges Geschenk. Gott schenkt uns keinen Ramsch, sondern nützliche Geräte. Wir uns anschauen, dass Gott uns schöne Geschenke schenkt. Gott schenkt uns keinen hässlichen Pulli, sondern wirklich schöne Kleidungsstücke. Und drittens werden wir ansehen, dass Gott uns gute Geschenke gibt. Gott schenkt uns keine billigen Spielzeuge, die nur einen Tag halten, sondern durchdachte und qualitative Werkzeuge. Und so wollen wir den ersten Punkt uns anschauen. Die Ehe ist ein notwendiges Geschenk Gottes. Ehe ist notwendig. Und du fragst dich vielleicht, inwiefern ist denn Ehe notwendig? Muss wirklich jeder heiraten, ob er es nun will oder nicht? Nein, die Antwort darauf ist nein, nicht jeder muss heiraten. Aber ohne stabile und gesunde Ehen würde unsere Gesellschaft in sich zusammenbrechen. Unsere Erde steht und fällt mit der Familie. Die Ehe ist nicht irgendeine Erfindung von Höhlenmenschen, die dachten, es wäre gut genug für sie, sondern es ist Gottes Erfindung für den Menschen. Stabile Ehen bringen stabile Kinder hervor. Stabile Ehen sind ein Zufluchtsort für Groß und Klein. Und so will ich mit euch in 1. Mose 2, Vers 18 bis 20 lesen. 1. Mose 2, Vers 18 bis 20. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Wir sehen hier, dass Gott den Menschen sich ausgedacht und geschaffen hat. Und hier sehen wir detaillierter, wie Gott die Frau und den Mann geschaffen hat. Wir sehen, dass Gott zuerst den Mann geschaffen hat und vor ihn eine Aufgabe stellt, dass er allen Tieren einen Namen geben soll. Und ich kann mir gut vorstellen, wie gut er damit beschäftigt war. Dann sieht er ein männliches und ein weibliches Schaf, einen männlichen und einen weiblichen Wolf. Und irgendwann kommt die Frage, naja, wo ist denn die Gehilfin, die mir entsprechen würde? Warum hat Gott ihn vor diese Aufgabe gestellt? Warum will Gott ihm diese Notwendigkeit zeigen? Schaut mal ein paar Verse vorher. Dort heißt es: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Wir sehen hier den Auftrag des Menschen. Gott hat einfach nicht den Menschen in den Garten Eden gesetzt und gesagt: So, hier ist dein lebenslanger Urlaub. Hier sind deine Drinks und hier ist dein Fernseh und genieß das Leben, bis du stirbst. Nein, Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt, damit er ihn bebaue und bewahre. Der erste Mensch, Adam, hat einen Auftrag. Und das ist eine Arbeitsbeschreibung. Aber wir stellen fest, dass er es nicht alleine schaffen kann. Und so sehen wir, dass der Auftrag, warum Gott uns überhaupt die Ehe gegeben hat, dazu da ist, dass wir den Auftrag Gottes erfüllen können. Adam und Eva sollten die Erde verwalten. Wir als Christen haben einen Auftrag, der noch höher geht, darüber hinaus. Wir müssen Christus nachfolgen und andere zu Nachfolgern Jesu machen. Und dazu hat Gott auch die Ehe gemacht. Die Ehe ist eine lebenslange Teamarbeit. Aber schaut mal in unseren Text hinein, Vers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Adam braucht jemand an seiner Seite. Und diese Formulierung, die Gott hier verwendet, ich will meine Gehilfen machen, ist kein negatives Wort. Es ist nicht jemand, der irgendwie kleiner und schwächer und dümmer und unintelligenter ist, sondern jemand, der eine notwendige Unterstützung darstellt. Dieses Wort Hilfe in einer anderen Form wird sogar für Gott verwendet, dass Gott unsere Hilfe ist. Und dann heißt es, eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Das Wort ist ziemlich kompliziert, aber es drückt so etwas aus wie, die notwendig für ihn ist, die ihn ergänzt. Also eine Gehilfin machen, die ihn ergänzt. Mann und Frau können den Auftrag nicht alleine schaffen, sie ergänzen sich einander. Der Mann bietet Schutz und Sicherheit, während die Frau Geborgenheit und ein Zuhause schafft. Der Mann bringt die rationalen Perspektiven ein, während die Frau eher die emotionale Intelligenz hat. Der Mann bringt physische und emotionale Stärke rein, während die Frau Sanftmut und Fürsorge zeigt. So haben beide unterschiedliche Stärken, die sich ergänzen. Der zweite Grund, warum Gott die Ehe erschafft, ist nicht nur, weil Adam jemand neben sich braucht, sondern auch jemand hinter sich. Schaut mal ein paar Verse vorher in 1. Mose, Vers 27, 28, heißt es: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Adam und Evas Auftrag war nicht nur der Garten Eden, sondern sollte darüber hinausgehen, über die ganze Erde. Und können sie das alleine schaffen? Nein. So hat Gott den Auftrag an sie, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren, nämlich Kinder. Kinder sind auch ein Geschenk Gottes. Es ist natürlich ein Geschenk, das Gott sehr unterschiedlich austeilt. Es ist nicht ein Geschenk, das man einfordern kann. Aber Kinder brauchen diesen sicheren Rahmen der Ehe. Gott hat die Ehe gemacht, dass wir neben uns jemand haben, aber auch jemand hinter uns. Und den Kindern geht es wirklich am besten, wenn sie sich absolut sicher sind, dass Mama und Papa sich lieb haben und zueinander stehen. Das ist jetzt ganz grob formuliert, warum Gott die Ehe gemacht hat. Und was lernen wir daraus? Die Ehe ist nicht für uns. Die Ehe ist nicht in erster Linie, um irgendwelche Wünsche von uns zu befriedigen. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes, damit Gott verherrlicht wird. Manchmal denken wir, dass Ehe so funktioniert, dass wir uns einander einfach die ganze Zeit anschauen. Wir sind so sehr verliebt, dass wir alle Ewigkeiten einander in die Augen schauen. Aber das ist nicht, wie Gott sich die Ehe gedacht hat. Gott hat sich die Ehe so gedacht, dass wir zusammen Christus nachfolgen. Dass wir zusammen die Christi-Liebe anderen weitergeben. Die Ehe darf sich nicht nur um uns drehen. Weil wenn wir sich um uns drehen, dann wird einem sehr richtig schnell schwindelig. Wir müssen ein Ziel haben, eine Mission und einen Auftrag. Und der Auftrag ist für euch, die ihr verheiratet seid, Christus nachzufolgen, genauso wie denen, die noch nicht verheiratet sind. Und das, was wir hier lernen, vielleicht einen kleinen Ausschwenker zu machen, ist einer der wichtigsten Grundlagen, warum ein Christ nicht einen Ungläubigen heiraten darf. Paulus erwähnt das in 1. Korinther 7, Vers 39 fast nebenbei, aber dennoch ist es so grundlegend. Dort heißt es in 1. Korinther 7, Vers 39, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn ihr aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Aber da endet es nicht. Doch nur im Herrn. Paulus spricht zu denen, die eine freie Wahl haben, zu heiraten, wen sie gerade können und wollen. Er sagt, ihr dürft jeden Einzelnen heiraten, doch es muss im Herrn geschehen. Wenn du ein Christ bist, dann heiratest du einen Christ, damit ihr auf dieselbe Mission geht. Es ist nicht möglich, dass ein Christ einen Ungläubigen heiratet, weil die Ziele in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ein Christ möchte Christus nachfolgen und ein Ungläubiger möchte von Christus wegrennen. Ein Christ will Gerechtigkeit, ein Ungläubiger will Sünde. Ein Christ geht in den Himmel, ein Ungläubiger in die Hölle. Und warum passiert das so häufig, dass Menschen, die Christus nachfolgen, diese Entscheidung treffen, ich möchte einen Ungläubigen heiraten? Weil ihnen die Gefühle und den Komfort, den sie erachten, wichtiger ist als der Auftrag Gottes. Sie sagen, ich mag die Person so sehr, dass ich bereit bin, Gottes Pläne und Gebote über den Haufen zu werfen. Und viele Menschen sind auf der Suche nach dem Richtigen. Wer ist der Richtige für sie? Jemand, der sie glücklich macht. Ist das ein gutes Merkmal für Partnersuche? Nein! Warum sollten wir nicht nach jemand suchen, der uns glücklich macht? Weil wir damit die Ehe missbrauchen. Die Ehe ist in erster Linie für Gott gemacht worden, dass wir Gott verherrlichen. Und erst dann zu unserem Glück. Nur wenn unser Ziel Gott verherrlichen ist, wenn unser Ziel Gott zu verherrlichen ist, dann werden wir wirklich glücklich werden. Wahre Freude erfahren Ehemänner und Ehefrauen, wenn sie Seite an Seite nach Gottes Plan und seiner Ehre zusammenarbeiten. Wenn wir einfach nur unserem Glück aus sind, wird das uns nicht glücklich machen. Und du fragst dich, was ist aber, wenn ich mit jemand verheiratet bin, der ungläubig ist? Die Bibel sagt auch einiges dazu und sie ist so klar in 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16. Den Übrigen sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Also wir sehen, wenn du verheiratet bist mit jemandem, der ungläubig ist, ist das Gebot nicht entlassen, nicht verlassen. Warum? Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn du in dem Stand der Ehe bist, mit jemandem, dem du das Versprechen gegeben hast, lebenlang treu zu sein, er aber nicht gläubig ist, bist du daran gebunden. Und du kannst ein Licht und ein Zeugnis sein und diese Ehe ist nicht zu deinem Verderben, sondern du bist das Licht, das in dieser Ehe leuchtet, damit Gott verherrlicht wird. So redet Paulus auch weiter. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Und Vers 16 ist das große Argument dann nochmal. Denn weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Wenn du gerade in der Situation bist, ist dein Auftrag, Gott treu zu sein. Gottes Gebote nicht über den Haufen zu werfen und zu sagen, nee, ich suche nach meinem Glück, sondern Gott hat dich dahingestellt. Und wer weiß, ob durch dich vielleicht gerade dein Mann oder deine Ehefrau zum Glauben kommt. Was ist die Anwendung? Ich will euch ein paar Anwendungen mitgeben. Wenn du heute vielleicht noch nicht verheiratet bist, dann bete, dass Gott dich mehr und mehr in deinem Denken verwandelt. Bete für Gottes Furcht, dass du ein guter Ehemann oder eine Ehefrau wirst. Und wenn du heute verheiratet bist und dein Ehemann oder deine Ehefrau ungläubig ist, dann bete viel für sie. Ihr Frauen, ordnet euch euren ungläubigen Männern unter, damit er durch euren gottesfürchtigen Wandel zum Glauben kommt. Und ihr Männer, seid verständnisvoll mit ihnen und achtet sie. Paulus hat ja gerade gesagt, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Wenn ihr aber verheiratet seid und die Gnade bekommen habt, dass ihr beide gläubig seid, so will ich euch beten, dass ihr danach bestrebt seid, Gott damit zu verherrlichen. Lest die Bibel und betet miteinander. Ihr habt einen Auftrag. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müsst ihr fest zusammenhalten. Und dafür braucht ihr Gottes Wort und seine Kraft. Ihr braucht die Weisheit aus seinem Wort. Es soll ein grundlegender Bestandteil eures Lebens sein. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr auf dasselbe Ziel zugeht, wenn ihr nie zusammen die Bibel lest und nie zusammen betet. Richtet immer wieder euer Denken darauf aus, wir sind zusammen, damit wir Gott verherrlichen. Und wir wollen rausfinden, was er uns in seinem Wort sagt und wollen wir und ihn um Kraft darum beten. Eine zweite Anwendung, die ich euch mitgeben will. Seid gastfreundlich. Und mit gastfreundlich meine ich nicht, ich lade meine Freunde ein, die ich sowieso jeden Tag bei mir zu Hause habe. Die Gastfreundschaft, die in der Bibel beschrieben ist, ist eine Liebe zu Leuten, die euch fremd sind. Wo ihr euren Segen weitergeben könnt. Öffnet eure Haustür für die, die einsam sind. Und schaut euch heute um, in diesen Reihen. Wem könnt ihr helfen? Wer ist da, der niemand hat und einsam ist? Wer ist neu in der Gemeinde? Wem könnt ihr dienen? Eine dritte Anwendung, die ich euch mitgeben will, Erzieht eure Kinder nicht für euch, sondern erzieht sie in der Furcht des Herrn. Wenn Gott euch Kinder anvertraut hat, ist diese Aufgabe wichtiger als alle anderen Aufgaben. Die Erziehung ist wichtiger als eine schöne Wohnung oder ein gutes Auto. Es ist wichtiger als eine Karriere oder der perfekte Urlaub. Was ist, wenn du am Ende deines Lebens viel Geld und ein schönes Zuhause hast, aber deine Kinder von Gott und dir nichts wissen wollen? Dann war das alles vergeblich. So haben wir gesehen, dass Gott uns Werkzeuge schenkt, nicht Spielzeuge. Und die Ehe, es ist ein gutes, ein notwendiges Geschenk, das Gott uns gegeben hat, damit wir unseren Auftrag erfüllen können und Gott dadurch verherrlichen. So kommen wir zum zweiten Punkt. Die Ehe ist ein schönes Geschenk Gottes. Was ist schön an der Ehe? Die Verliebten würden sagen, alles ist schön. So ähnlich hat auch Adam geredet. Als Gott den Adam erschuf, gab es noch keine Eva. Und er hat festgestellt, dass jemand braucht. Und dann Vers 21 bis 23 lesen wir Folgendes. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf die Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Adam hatte nicht viel Auswahl, er brauchte sie auch nicht. Als er Eva sieht, bricht er in Jubel aus. Für uns ist es heute vielleicht nicht so sichtbar, die Worte Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, das ist hebräische Poesie. Man könnte sagen, er dichtet einfach so, während er Eva sieht, ein Gedicht für sie. So riesig freut er sich über sie. Im Vers 21 haben wir gesehen, dass Gott die Menschen aus der Rippe, aus der Seite des Mannes, die Frau aus der Seite des Mannes geschaffen hat. Und ich hatte ein Zitat von Matthew Henry gelesen, das fand ich so passend. Dort heißt es, dass die Frau aus der Rippe Adams geschaffen wurde, nicht aus seinem Kopf, heißt es, dass er nicht... Dass die Frau aus einer Rippe Adams geschaffen wurde, nicht aus seinem Kopf, um über ihn zu herrschen. Und auch nicht aus seinen Füßen, um von ihm mit Füßen getreten zu werden, sondern aus seiner Seite, um ihm ebenbürtig zu sein, unter seinem Arm, um beschützt zu werden und nah an seinem Herzen, um geliebt zu werden. Also die Frau wurde nicht aus dem Kopf gemacht, als würde sie über ihn herrschen, nicht von seinen Füßen, als würde er über sie trampeln dürfen, sondern von der Seite, dass sie nah bei ihm ist und zu ihm gehört. Und es ist tatsächlich etwas Wunderschönes, was Gott sich ausgedacht hat mit der Ehe. Aber vielleicht sagst du, naja, das ist schön und gut. Aber das wahre Leben beginnt erst, wenn man die rosarote Brille absetzt. Aber das ist eine Lüge, der wir geglaubt haben, weil wir Liebe auf Gefühlen bauen, nicht auf Versprechen. Und heute bauen viele ihre Beziehung darauf. Die sagen, ja, wenn ich sie sehe, dann krempelt sich mein ganzer Magen um. Und deswegen will ich sie haben. Und dann ist man in einer Beziehung und die Gefühle sind von heute auf morgen auf einmal weg. Und was macht man dann? Das nächste Nervenkitzel? Wenn du wegen der rosa-roten Brille heiratest, dann hast du wirklich ein großes Problem. Weil die Ehe, wie Gott sie sich ausgedacht hat, basiert nicht auf Gefühlen. Ehe gründet auf Versprechen. Die Grundlage für jede Ehe ist das Versprechen, einander zu lieben. Nicht die Gefühle sind die Basis, sondern das Versprechen. So war es zur Zeit von Malachi auch nicht viel anders als heute. Viele israelitische Männer waren ihren Frauen untreu und sie haben sich einfach nach Lust und Laune scheiden lassen. Und Gott verurteilt sie dafür und sagt, das ist falsch und sündig, weil ihr ein Versprechen damit brecht. Und so nennt er in Malachi 2, Vers 14 die Frauen als die Gefährten und die Frau deines Bundes. Gefährten ist es so, dass man zusammenkommt, miteinander verbunden ist. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann verbinden sie sich zueinander. Und sie sind zwei Gefährten, die einen Weg mit sich teilen. Und der zweite Begriff ist nicht weniger schön. Die Frau deines Bundes. Und das Wort ist so wichtig. Was eine Ehe ausmacht, ist ein Bund. Man geht in den Bund der Ehe ein. Man verspricht sich lebenslange Treue. Da heißt es nicht die Frau deiner Gefühle, sondern die Frau deines Bundes. Und denkst, naja, das ist so unromantisch. Gefühle sind romantisch, ein Bund, ja, was soll denn romantisch da drin sein? Aber ich will dich überzeugen, ein Bund als Grundlage für eine Ehe ist das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Warum? Weil unsere Gefühle haben wir absolut nicht unter Kontrolle. Wir können von etwas unglaublich begeistert sein, am nächsten Morgen wollen wir aber schon nichts davon hören. Es geht so schnell. Wir sind eben launisch. Gefühle kommen und gehen. Ein Versprechen kannst du aber nicht zurücknehmen. Ein Versprechen, das bleibt. Und es kann gut sein, dass du eines Tages ohne Gefühle aufwachst. Aber weißt du was? Damit geht die Welt nicht unter. Es sind nur Gefühle. Du schaust dann auf deinen Ring, erinnerst dich an dein Versprechen und gehst einfach weiter. Die Gefühle werden schon kommen, wenn du dranbleibst. Jesus sagt, Matthäus 19, und zitiert dabei 1. Mose 2, ab Vers 4 lese ich bis 6. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe ist nicht nur ein Versprechen zwischen zwei Menschen, sondern Gott selber ist Zeuge dabei. Gott hat am Hochzeitstag dein Versprechen gehört und euch zusammengefügt. Und kein Gefühl auf der Welt, absolut kein Gefühl auf der Welt, gibt uns das Recht, das zu scheiden, was Gott zusammengefügt hat. So will ich eine Anwendung mitgeben. Genieße den Bund der Ehe. Genieße den Bund der Ehe, weil er auf etwas Festem steht. Du hast ein Versprechen abgegeben und ihr dürft dranbleiben. Die Ehe ist ein schönes Geschenk Gottes. Sie gründet nicht auf Gefühlen, sondern sie bringt Gefühle hervor. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Die Ehe ist ein gutes Geschenk Gottes. Wir haben gesehen, dass die Ehe ein notwendiges Geschenk Gottes ist, dass die Gesellschaft es braucht, dass es ein schönes ist, wo Gefühle eine sichere Grundlage haben, nämlich das Versprechen. Aber die Ehe ist auch ein gutes Geschenk. Ein Geschenk, das wirklich funktioniert. Es ist nicht billige China-Ware, die schon kaputt ist, bevor du sie überhaupt ausgepackt hast. Ich meine, wir haben schon oft aus der Bibel gehört, dass der Mann leiten soll und die Frau sich unterordnen soll. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage gestellt habt, ja, warum ist denn das eigentlich so wichtig? Warum sind alle Bibelstellen gefühlt in der Bibel über Unterordnung und Leitung? Warum muss man so sehr das betonen? Können wir nicht die schöneren Sachen der Ehe betonen? Ich bin überzeugt, wir stellen uns die Frage nur, weil wir so eine geringe Sicht von der Ehe haben. Wir haben so eine geringe Sicht von der Ehe, weil es einfach nur eine Gemeinschaft von zwei Personen ist, die irgendwie die Zeit zusammen genießen. Dann ist natürlich nicht wichtig, wer da Autorität hat und oder nicht. Aber wenn wir uns zum Beispiel Polizei vorstellen, niemand stellt die Autorität der Polizei in Frage, wenn es darum geht, Leben zu retten. Sie haben das Recht und die Pflicht, die Sirene ertönen zu lassen und die Befehle den Herumstehenden zu geben. Sie haben einen wichtigen Auftrag. Und deswegen haben sie die Autorität dafür, über Rot über die Ampel zu fahren. Und es ist gut, dass die Autorität da ist, die sie haben. Und so ist für Gott die Ehe so eine wichtige Erfindung, dass er klargestellt hat, wie die Entscheidungen in der Ehe getroffen werden. Es ist gut, dass Gott die Autorität klargestellt hat. Für Gott ist die Ehe so kritisch und so wichtig, dass es keine Zeit für Zweifel gibt. Und so heißt es in 1. Mose 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum heißt es eigentlich, dass der Mann seine Eltern verlassen wird? Ist doch, warum nicht die Frau wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Mann anhängen? Das hört sich doch irgendwie besser an, oder? Die Frau verlässt und hängt sich dem Mann an. Warum heißt es, dass der Mann verlässt und seine Frau anhängt? Weil hier es um Autorität geht. Es ist der Mann, der den Autoritätsbereich seiner Familie verlässt und mit seiner Frau einen neuen Autoritätsbereich gründet, eine neue Familie. Hier wird sozusagen schon der Aspekt der Autorität geklärt. Und dann heißt es, und sie werden ein Fleisch sein. Was heißt das, dass sie ein Fleisch sind? Es redet hier auch von der körperlichen Intimität. Aber das grundlegende Bild hier ist, dass Mann und Frau nun zusammengehören. Sie sind ein Team und sie teilen alles. Und wenn sie nun ein unzertrennliches Team sind, dann müssen die Beziehungen klar formuliert werden. Wenn wir zwei Autos haben, dann kann jeder entscheiden, welchen Weg er führt. Hauptsache, wir kommen am selben Ziel an. Wenn wir beim selben Auto sitzen, können wir nicht zwei Lenkräder in das Auto reinbauen und jeder lenkt in die Richtung, die er richtig hält. Wenn die Ehe ein Auto ist, muss einer am Steuer sitzen und der andere ist der Beifahrer. Und im Neuen Testament sagt uns die Bibel klar, denn auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Die Aufgabe des Mannes ist es, seine Frau zu lieben. Die Bibel geht davon aus, dass er der Leiter ist. Und wenn er als Leiter ist, muss er seine Frau lieben. Und dass der Auftrag der Frau ist es, dem Mann Ehrfurcht zu geben. Mit anderen Worten, im Text vorher auch, sich unterordnen. Was heißt es, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst? Männer, was heißt das für euch? Ihr seid zu liebevoller Leitung berufen. Du bist das Haupt der Familie. Es ist nicht die Frage, ob du der Leiter bist oder nicht. Du bist ein Leiter. Du bist der Leiter der Familie. Jetzt die Frage, bist du ein guter oder ein schlechter Leiter? Ein fauler oder ein fleißiger Leiter? Du hast eine richtig schwere Aufgabe, Entscheidungen zu treffen für deine ganze Familie. Nicht nur für dich selbst, sondern für deine ganze Familie. Und es kann sehr gut sein, dass du deine Vorlieben und Wünsche ganz hinten dran stellen musst. Du bist verantwortlich für deine Familie und willst das Beste für sie. Und dafür musst du deine Familie, deine Frau, deine Kinder echt gut kennen. Wenn sie Schokoeis lieben und du jedes Mal Vanilleeis bringst, hast du etwas verpasst, nämlich deine Familie kennenzulernen. Und wie musst du leiten? Nicht indem du sie herumkommandierst, sondern durch dein Vorbild, indem du die schweren Aufgaben auf dich nimmst. Und hier steht es, dass der Mann seine Frau lieben soll. Ich habe schon ganz häufig darüber geredet, aber ich muss immer und immer wieder darüber reden, weil ich denke, es ist so wichtig. Wir sagen oft, ich liebe dich, aber meinen damit, ich will dich. So wie wir sagen, ich liebe die Berge. Es ist ja nicht, dass wir den Bergen etwas Gutes tun, sondern wir freuen uns an den Bergen. Oder wenn wir sagen, ich liebe den Burger, im Sinne von, ich mag einen Burger essen. Aber das ist nicht das Wort, das hier steht von der Bedeutung. Es ist nicht, dass der Mann nur sagen soll, ja, ich mag meine Frau. Das Lieben, das hier verwendet wird, ist ein hingegebenes Lieben. Ich tue das Beste für meine Frau. Von dieser Liebe spricht die Bibel. So wie Christus auch geliebt hat. Christus hat nicht die Gemeinde geliebt und gesagt hat, boah, ich mag die, sind so tolle Leute. Christus hat die Gemeinde geliebt, indem er für sie gestorben ist, um sie zu retten. Das ist die Liebe, von der hier gesprochen wird. Ihr Männer, ihr müsst mehr und mehr die Liebe Christi zu deiner Gemeinde studieren, um zu verstehen, was für eine große Berufung ihr eigentlich habt. Und je mehr du Jesus liebst, umso mehr kannst du deine Frau lieben. Ihr Frauen, ihr habt auch einen Auftrag. Hier heißt es Ehrfurcht, an anderen Stellen heißt es Unterordnung. Und Unterordnen bedeutet nicht, dass ihr dem Mann nur die leichten Entscheidungen überlässt. Aber die wichtigen Entscheidungen müssen trotzdem bei euch fallen. Nein, Unterordnung bedeutet, dass ihr den Männern alle Entscheidungen überlässt. Und deine Aufgabe ist es, deinen Mann zu unterstützen. Nicht, dass du sagst, na gut, triff alle Entscheidungen, ich helfe dir gar nichts. Nein, du musst ihn unterstützen. Für ihn beten, mit ihm tiefe und wichtige Gespräche führen, wo es lang geht. Du musst Pläne machen, Ideen sammeln, sie ihm vorschlagen. Aber am wichtigsten ist, dass du seinen Rücken frei hältst. Denn er vertraut dir ganz und gar. Und so ist es euer Auftrag, euren Mann zu respektieren, ihn zu ehren, sich ihm unterzuordnen und für ihn eine Ermutigung zu sein. Wenn wir zurück zu unserem Text in 1. Mose 2 kommen, ist ein kleiner Satz da unten, der eigentlich eine Überleitung zum dritten Kapitel ist. Und dort heißt es, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Beschreibung, die wir hier sehen, ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Es trifft für eine einzige Ehe und nur für einen kurzen Zeitraum zu. Sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie waren sündlos zu dem Zeitpunkt. Jede Ehe, die danach geschlossen wurde, ist nicht mehr in diesem Zustand. Wir sündigen einander. Wir tun Böses. Und jetzt ist die Frage, ja, Gott hat die Ehe geschaffen, wo alles perfekt war. Wie kann eine Ehe funktionieren in einer 1. Mose 3 Welt, wo wir Sünder sind und aneinander ständig verletzen? Aber wisst ihr, die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Wart ihr schon mal jemand zu Besuch, wo es alles schön und sauber war? Wo du Angst hast, irgendwas anzufassen, weil du denkst, es wird dreckig? Ja. Was ist ihr Geheimnis? Wird bei denen wirklich nie etwas schmutzig? Fällt bei denen nie etwas auf den Boden? Haben sie Staubfilter vor den Fenstern? Und man wird reingewaschen, bevor man ins Haus reinkommt? Nein. Das Geheimnis bei ihnen ist, sie putzen. Wenn etwas auf den Boden fällt, dann heben sie es auf. Wenn etwas schmutzig wird, dann machen sie es sauber. Sie räumen auf, sie tun es immer und immer wieder. Und so soll es auch in unserer Ehe sein. Es wird passieren, dass wir einander sündigen. Aber wir sind nicht dazu aufgerufen, die dreckige Wäsche auf dem Boden monatelang liegen zu lassen, sondern sie aufzuheben, dass wenn wir einander gesündigt haben, dass wir schnell bereit sind aufzuräumen, dass du zu deinem Ehepartner gehst und sagst, ich habe gesündigt, ich habe Schlechtes gemacht, bitte vergib mir. Nicht, dass wir Ausreden suchen, sondern dass wir klar und deutlich sind, ich habe gesündigt, ich habe Falsches getan, bitte vergib mir. Für ein sauberes Zuhause brauchst du nicht perfekte, sondern putzwillige Menschen. Bitte schnell um Vergebung, wenn du sündigst. So wie es in Epheser 4, Vers 32 heißt. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und die Motivation für Vergebung findest du niemals in dir selbst. Wenn der andere dir etwas Böses gemacht hat, es ist schwer zu vergeben. Man ist verletzt, man ist beleidigt, man ist enttäuscht. Aber was sagt der Epheserbrief? Vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat. Du denkst daran, wie sehr und groß deine Sünde gegen Gott ist. Gott hat dir nie etwas Böses gemacht. Und du versündigst dich an ihm jeden Tag und immer wieder neu. Und er vergibt dir trotzdem gerne. Das ist die einzige Motivation für Vergebung, die wirklich Kraft hat. Ihr Männer, Ah, nee. Ihr Frauen zuerst. Ihr Frauen, wusstet ihr, dass eure Ehe jeden Tag etwas von Gott erzählt? Schaut mal Vers 22 und 23. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Ihr Ehefrauen, wenn ihr euch euren Männern unterordnet, dann erzählt ihr ganz praktisch davon, wie die Gemeinde Christus liebt und sich unterordnet. Wenn ihr euch aber nicht unterordnet, dann erzählt ihr eine Lüge. Nämlich, dass die Gemeinde sich Christus nicht unterordnet. So groß ist unser Auftrag. Es geht nicht nur um uns, sondern wir erzählen etwas von Christus und seiner Gemeinde. Und ihr Männer, genauso, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr Männer, wenn ihr eure Ehefrauen mehr liebt als euer Leben, dann erzählt ihr davon, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst hingegeben hat. Für sie sich selbst hingegeben hat. Aber wenn ihr eure Ehefrauen nicht liebt, dann erzählt ihr eine Lüge, nämlich, dass Christus die Gemeinde nicht liebt. Euer Auftrag ist groß. Und so will ich zum Ende kommen und euch ermutigen. Nutzt diese Geschenke, die Gott euch gegeben hat, gut. Wenn Gott dir das Geschenk der Ehe gegeben hat, dann lasst diese Gebote zur Liebe, zur Unterordnung nicht irgendwo hinten in der Schublade liegen. Wir müssen uns an Gottes Gebote halten. Wir sind nicht schlauer als Gott. Gott hat uns gute Werkzeuge geschenkt, nicht Spielzeuge. Und diese Werkzeuge müssen wir gut behandeln und richtig und ordnungsgemäß verwenden. Mein Gebet für jedes Ehepaar, das hier sitzt, ist, dass ihr dieses Geschenk der Ehe schätzt und genießt. Mein Wunsch ist es, dass jedes Ehepaar die Mission klar vor Augen hat, dass ihr nicht ziellos umherwandelt. Zweitens wünsche ich, dass jedes Ehepaar wirklich das schöne Geschenk der Ehe in Vertrautheit genießt, auf der Basis der Versprechen, dass die Gefühle da sind. Und drittens wünsche ich, dass jedes Ehepaar die Ehe als ein gutes Geschenk von Gott annimmt, auch mit den Anordnung von Unterordnung und Leitung. Möge Gott sich darin verherrlichen. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und ich bete mit uns. Herr, ich bitte dich um Gnade. Danke, dass du dir die Ehe ausgedacht hast. Bitte vergib, Herr, dass wir sie oft missbrauchen für unsere eigenen Zwecke. Dass wir etwas daraus machen wollen, dass es einfach für uns passend und angenehm ist. Herr, hilf du uns, das als dein Geschenk aus deiner Hand anzunehmen und die Ehe zu deiner Ehre zu leben. Ich bitte dich für die, die verheiratet sind und dass du ihnen Kraft gibst und Mut gibst, aufzuräumen in der Beziehung, wo vielleicht gerade Sachen schief laufen, dass sie den Mut haben, das anzugreifen und die Projekte anzugehen, Entscheidungen zu treffen und zusammen Bücher zu lesen, einfach darin zu wachsen. Ich bitte dich für die, die gerade alleinstehend sind, Herr, dass du sie tröstest und Mut gibst und den Weg weißt. Bitte ich für die, die mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet sind, dass du auch ihnen Mut und Freude gibst und dass sie dich in dieser Beziehung verherrlichen, weil du auch sie dazu berufen hast. Ich bitte dich für die, die jetzt noch unverheiratet sind und auf der Suche nach einem Ehepartner sind, Herr, dass du sie zu Männern und Frauen machst, die dich mehr lieb haben, die nicht nur auf der Suche sind, um ihre Wünsche zu befriedigen, sondern um dich zu verherrlichen. Ich bitte dich, Herr, dass dieses Thema der Ehe uns wichtig wird und dass wir mehr und mehr verstehen, was dein Plan dafür ist. Amen.